Und wie jeden Montag der Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen und darauf freue ich mich. Einen schönen Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Mit den Mamas und den Papas fängt die Woche gut an.
Ja, die kann gut anfangen, obwohl der Herbst auch anfängt. Da muss man sich drauf einstellen. Und wir haben ja die Premiere Ihres Buches und ich nehme an, dass Sie freudengeschwängert sind und euphorisch. Hat alles gut geklappt?
Also freudengeschwängert ist vielleicht ein bisschen der Ausdruck etwas kräftig an dieser Stelle. Nein, es war eigentlich ein sehr beeindruckendes und für mich auch sehr herzerwärmendes Ereignis. Das Haus war voll. Ich glaube, am Ende standen eine ganze Reihe Leute vor dem Theater und wollten rein. Und dann gab es auch noch Stehplätze, also fast wie groß im klassischen Theater. Also da war ich ganz gerührt. Also dass so eine Woge der Sympathie und des Interesses da war. Und Herr Pleitgen war gut aufgelegt. Wir haben das zusammen gemacht, viel debattiert, auch natürlich die aktuellen Dinge, Russland, Ukraine. Wir haben uns ja beide genug in diesem Land rumgetrieben, aber natürlich dann auch immer wieder die Geschichte in der DDR. Das spielt ja auch alles in Erfurt, in Gotha, zum Teil in Leipzig. Also Handlungsorte in dem Buch sind Stellen, die die meisten Menschen kennen. Dazu kommt die Krim und die Ukraine, wo ich ja auch erst junger Mensch war. Also insofern war es eine Packung, die, glaube ich, auch vielen Leuten, ich habe es am Applaus zumindest wahrgenommen, gut gefallen hat. Wir waren uns nicht in jedem Punkt einig mit Pleitgen, das ist klar. Da sind wir viel zu alte Hasen, als dass wir, sage ich mal, nur Soße drüber gießen, die schön alles überdeckt. Aber wie gesagt, also ich war da schon beeindruckt. Also
Ich hatte
war nicht selbstverständlich, ich hatte auch Angst gehabt. Ich dachte, Mann, 3-4 Reihen, naja, das geht ja schon, dass man die noch voll kriegt, aber so ein ganzes Haus, das war schon...
Ich hatte am Wochenende eine eine deutsch-deutsche Begegnung zwischen Ost und West und da haben die Menschen aus Westdeutschland gesagt, ihr müsst uns mal die Geschichten erzählen. Ich sage, na, ihr habt da die längste Zeit eigentlich im Westen jetzt gelebt, aber ihr müsst uns die Ostgeschichten erzählen. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch einen Hunger gibt, danach zu erfahren, wie es in der DDR war und wie das funktioniert hat, das System. Das Interesse scheint ja ungebrochen zu sein.
Naja, ich sag jetzt mal, Sie haben Umgang mit intelligenten Menschen.
Ja,
ich glaube, es gibt viele andere, die sind über die Geschichte hinweggegangen, die juckt das nicht. Sie haben ja jetzt mal zu diesem Bericht, der zum Stand der Einheit, der ja letzte Woche gegeben worden ist, gehört, ja, dass die Hälfte der Westdeutschen der Meinung ist, ja, die Einheit hat nicht viel gebracht. Immerhin sind die Ostdeutschen in der überwiegenden Zahl der Meinung, das war schon ganz gut, die Sache. Das zeigt ja auch eine Normalität, die nicht ganz so voller pathetischer Worte ist. Aber auf der anderen Seite, natürlich ist das ein Stück deutscher Geschichte. Und ich muss auch sagen, es ist ja nicht einfach nur verloren. Also wenn wir verstehen, was in dieser DDR passiert ist, was damals möglich war, auch mit dem Hintergrund der Sowjetunion, auch mit all den Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen, dann kann man auch vielleicht für die Zukunft einiges entnehmen. Das ist ja auch meine Hoffnung, sowohl ich beim Buchschreiben, als wenn Sie auch die aktuelle Diskussion der Linken sehen. Diese Frage des Unrechtsstaates, die ist eigentlich klar und deutlich von der Geschichte beantwortet. Die zerlegen sich trotzdem.
Hm. Nun, wie beurteilen Sie denn diesen Streit jetzt während der Sondierungsgespräche? Ist das Geplänkel, ist das Gepoker oder geht es tatsächlich da um eine ernsthafte Frage, wie die DDR zu beurteilen ist? Vielleicht auch als Deutungshoheit, die man da erringen will? Oder wie würden Sie das einordnen?
Also Geplänkel ist das sicherlich nicht. Es gibt eine, wenn auch überschaubare Gruppe in der Gesellschaft, speziell auch bei den Linken verortet, die nach wie vor diese DDR verklärt, heroisiert. Das hängt mit persönlichen Biografien zusammen. Schauen Sie, wenn Sie 40 Jahre lang bei der Stasi waren oder so, dann wollen Sie hinterher nicht hören, dass man vielleicht für einen Unrechtsstaat auch Unrecht getan hat. Das sind ja nicht nur Leute, die, sag ich mal, zufällig zugeschaut haben damals. Es sind ja auch Mittäter, die heute sich erheben und, sagen wir, in einer ganz offenen Gesellschaft und ihr Recht einfordern, dass wir, sagen wir, die Klappe halten sollen, was damals war. Nein, das ist nicht richtig. Die Linke muss das austragen. Der Bodo Rummel muss das auch durchsetzen, wenn er regieren will. Sonst wird er gleich am Anfang ja zur lahmen Ente, wenn er das nicht kann. Also es gibt gar keine Frage. Die DDR war per eigene Definition eine Diktatur. Falls die Herrschaften das buchstabieren möchten, können sie das in einschlägigen Werken nachlesen von Marx, Lenin und vor allem Stalin. Ich glaube, es gibt eine schlagfertige kleine Gruppe Stalinisten in dieser Linken, in dieser Gesellschaft auch, die nach wie vor die Geschichte nicht wahrhaben will.
Diktatur des Proletariats, wenn ich mich recht erinnere.
Diktatur des Proletariats, das ist ja kein Begriff, der nur aus der Literatur stammt, sondern der ist ja auch so gelebt und auch so gemeint gewesen. Das heißt, in der DDR jeder, der eine abweichende Meinung hatte, selbst in dieser Partei wurde er ausgeschlossen. Das ist doch nur alles bekannt, sage ich mal. Und das ist, nützt ja alles nichts. Die Zahl der Opfer, die bespitzelt worden sind, der ganze Apparat, all diese Dinge, die Schüsse, auch der, die Tatsache, dass sie nichts machen konnten, ohne dass es politisch abgesegnet war, zeigt ja, dass es in hohem Maße natürlich kein, sag ich mal, Diktatur war, wie sie vielleicht unter Stalin war. Aber letztlich vielen, vielen Menschen die Biografien verstümmelt hat, Menschen umgebracht hat, Menschen in Gefängnisse gesteckt hat, nur weil sie möglicherweise nicht einmal sogar, sage ich jetzt mal, was ganz anderes wollten, sondern diesen Sozialismus, der sehr unvollkommen war oder überhaupt nicht Sozialismus zu nennen ist aus meiner Sicht, dass er verbessert werden sollte. Denken Sie an Prag und all die Ereignisse. Also es ist absurd, diese Geschichte zu haben, aber das zeigt, dass diese Herrschaften, die Stalinisten, indem man sie nicht klar genug in den 90er Jahren schon attackiert hat, heute wieder zu neuer Kraft erstammen und unter dem Vorwand, sie seien Kommunisten, das betreiben. Ich muss sagen, das Dilemma dieser DDR war, es gab gar keine Kommunisten, sonst hätten sie doch nicht die Klappe halten können angesichts dieses Unrechts. Das ist doch alles Unsinn.
Eine Debatte, die uns weiter verfolgen wird, das ist natürlich die Frage, welches Gewicht das in den Sondierungsgesprächen hat. Da werden wir sicher nächste Woche nochmal drüber reden.
Ja, der Ramelow muss da bringen, da gibt es gar keine Frage. Das fällt ihm gar nicht persönlich gar nicht so schwer. Ich würde mal sagen, wenn Sie den stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD nehmen, Herrn Stegner und Herr Ramelow, die können zusammen wunderbar in einer Partei sein. Das heißt also, da gibt es Berührungspunkte traditionell. Es ist ja ein Dilemma dieser Linken, dass sie immer zersplittert ist, dass das schon früh angefangen hat, noch in der Weimarer Republik, dass sie völlig zersplittert war. Das macht sie heute immer noch und jeder da untereinander konkurriert, ist ja nicht einfach einer, der eine andere Meinung hat. Das sind ja aus der Sicht von diesen Stalinisten gleich Feinde, gleich die man vernichten muss. Das ist ja das alte Muster, am besten umbringen. Das ist immer noch in diesen Köpfen zum Teil. Und da muss der Ramelow natürlich an dieser Stelle einfach dafür sorgen, dass Klarheit herrscht.
Da werden wir sehen, wie das Ganze ausgeht. Das wird uns noch weiter verfolgen. Schauen wir mal, wie das mit der AfD ausgeht. Da ist ja jetzt wirklich der Streit entbrannt und sogar Herr Schäuble hat sich eingemischt und liefert sich da Schlachten. Wie ist denn das zu beurteilen?
Naja, er hat sich nicht nur sogar eingemischt. Er kommt ja aus Süddeutschland, da sind zwar nächstes Jahr keine Wahlen, aber in dem Jahr darauf. Das heißt, wir müssen schon mal sich positionieren und sehen natürlich in Brandenburg, dass da Leute mit antisemitischen Vorurteilen in den Landtag plötzlich kommen und behaupten, sie seien Demokraten. Also das ist ja auch ein bisschen so, wie wir es, sagen wir, schon erwartet haben in dieser Partei, die ja in sich noch nicht sich formiert hat, sind ja nicht nur einfach ein paar Professoren, die scheinbar etwas anderes nur wollen und des Volkes Stimme hören und die ausdrücken wollen.
Ehemalige Rechtsextreme sind da im Parlament,
ne? Das ist richtig, sozusagen Rand der Gesellschaft, der auch sehr aktiv ist. Ich muss mal sehen, muss mal sagen, also diese anderen sind zum Teil auch sehr naiv zu glauben, dass wenn die Hälfte ihrer Mandatsträger irgendwo Rechtsradikalen oder Rechtsextremen Hintergrund hat, dass man ihnen widerstehen kann. Die sind organisiert, die riechen sich gegenseitig. Das heißt, diese Partei hat ein großes Problem und Herr Schäuble ist Konkurrent, weil es geht ja auch um die ja sehr konservativen rechten Stimmen in der CDU, die bis jetzt dort gebunden waren. Man versucht sie natürlich auf diese Art und Weise, sag ich mal, wieder zu sich zu ziehen. Und Schäuble ist schon jemand, der an so einer Stelle ziemlich klar und hart sein kann.
Sprechen wir mal über ein Thema, was ja die ganze Welt jetzt berührt durch die Krisenherde, dass Menschen flüchten müssen. Das ist eine furchtbare Sache, die das nicht freiwillig tun, die vor dem Krieg einfach abhauen, ihr Leben, ihre Familien retten wollen und dann müssen sie irgendwo hin. Wenn man sich dann Deutschland anguckt, in Europa, wie die Flüchtlingszahlen aussehen, eines der reichsten Länder der Welt, nimmt relativ wenig Flüchtlinge auf und ist schlecht vorbereitet. Die Kommunen werden alleingelassen mit den Problemen und obwohl Amnesty und andere Organisationen gewarnt haben, sagen, es wird durch die Krisenherde, werden die Flüchtlingszahlen ansteigen, wir müssen uns darauf vorbereiten, unsere humanitäre Verantwortung wahrnehmen. Das scheint ja nicht so zu sein, oder?
Ja, mir macht das auch sehr viel Sorge. Ich würde sagen, wir müssen die Balance in der Gesellschaft selbstverständlich im Auge haben. Andererseits gibt es ganz andere Regionen dieser Welt, die viel stärker davon betroffen sind und durchaus das hinkriegen. Ich glaube, da ist noch Potenzial in jeder Hinsicht bei uns, vor allem auch für schwere Fälle, die möglicherweise jetzt, sage ich mal, landnah irgendwo in den Grenzgebieten der Anrainerstaaten nicht ohne weiteres behandelt werden können. Da hat Deutschland eindeutig eine Bringepflicht. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, wenn wir es dilettantisch schlecht machen, dann haben wir sehr schnell auch eine Situation, wie wir sie Anfang der 90er Jahre gehabt in diesem Land. Denken Sie mal daran, da gab es auch einen Anstieg der Zahlen, da wurde damit sehr viel Politik gemacht, da hat man versucht, der eine den anderen aufzuhetzen. Insgesamt in diesem Kontext entstanden dann auch diese ganzen rechtsextremen Geschichten. Also es war der Nährboden dafür bis zur NSU hin. Also ich würde sagen, wir müssen aufpassen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass vieles so im Behördengang so herzlos, ohne jegliches Nachdenken gemacht wird. Da werden junge Männer, die zwar sehr aktiv sind, sage ich mal, miteinander auf engstem Raum zusammengesperrt, dürfen nicht arbeiten, dürfen nichts machen und so weiter, dass da explosive Situationen stehen, dass da das eine oder andere schiefläuft, das kann man doch von hier aus schon, wir beide selbst als Laien auf dem Gebiet auch sofort erkennen. Das heißt also, ich erwarte eigentlich auch in Deutschland eine viel höhere Professionalität, wenn es um die Bewältigung solcher Aufgaben geht.
Über die höhere Professionalität in allen Bereichen könnten wir noch weiter ewig plaudern, aber das machen wir vielleicht nächste Woche. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Sie sind derzeit im Vogtland, um ein bisschen abzuspannen.
Ich bin kurz mal im Vogtland aus verschiedensten Gründen, aber bin schon wieder fast auf dem Rückweg.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise nach Erfurt und bis nächste Woche, Herr Lochthofen.
Ja, ich freue mich.
Bis dann. Tschüss.